Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Shifting Minds. Heute mit der beeindruckenden und sehr versierten Menschenrechtsexpertin, würde ich sagen, Sarah Hechner. Sarah ist beim UN Global Compact, ehemalige Kollegin und eine der beeindruckendsten Menschen, die ich kenne. Ich sage das vorweg, weil es ist so. Ihr habt etwas aufbereitet im Bereich Menschenrechte, was wirklich wegweisend ist und ich glaube, so schnell nicht wieder passieren wird. Deshalb sprechen wir heute darüber. Sarah, ich freue mich tierisch, dass du da bist.
Das kann ich nur zurückgeben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf die tolle Anmoderation antworten soll. Ich kann nur zurückgeben, dass ich dich aus meiner Arbeit beim UN Global Compact Netzwerk Deutschland kenne und du dazu beigetragen hast, dass, wenn ich das so sagen darf, ich, wenn überhaupt, beeindruckende Arbeit mache. Du hast mich damals total gefördert und ich freue mich total, dass wir uns jetzt in dem Kontext wieder treffen.
Sarah, ich fange gerne damit an, damit wir dich erstmal ein bisschen erleben. Du hast ein bisschen absurden Lebenslauf. Ich möchte es sagen, wenn du Englisch sprichst, denkt man, man spricht direkt mit einem Engländer oder Engländerin. Wie bist du von da, wo du angefangen hast, heute zum Thema Menschenrechte gekommen? Oder ins Nachhaltigkeitsbereich, in den Nachhaltigkeitsbereich und dann Menschenrechte?
Die kurze Antwort klingt total langweilig. Ich habe studiert. Im echten Leben war es ein bisschen komplizierter. Ich bin ein bisschen auf dem absurden Weg zu dem Thema gekommen. Und zwar habe ich in der Oberstufe damals angefangen, ein Schülerstudium zu machen. Also ich wollte aus einem Kurs rauskommen in der Oberstufe, den ich nur so mäßig fand. Und habe beschlossen, der beste Weg ist, mich an der Uni für ein Seminar einzuschreiben und das parallel zu machen. Das habe ich gemacht. Und dieses Seminar hieß Genealogie der Menschenrechte. Ich saß da einmal pro Woche drin und here we are. Es war ein richtig super Prof, der hat mich für das Thema angefixt. Ich bin seitdem nicht losgekommen. Ich habe es dann auch nochmal richtig studiert. Ich habe dann auch mein erstes Praktikum damals bei der Vorsitzenden vom Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag gemacht. Da ist mir dann so ein kleines Gesetz namens Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz über den Weg gelaufen, das immer noch meinen Alltag begleitet. Und ich habe dann nochmal einen Master in die Richtung gemacht und dann ziemlich direkt eigentlich auch beim UN Global Compact angefangen.
Und wie lange bist du jetzt beim Global Compact? Schon 2-3 Jahre jetzt, ne?
Bisschen über 3 Jahre. Auch den Weg dahin kann ich nicht unbedingt empfehlen. Ich habe beim Global Compact in Teilzeit angefangen, parallel meine Masterarbeit fertig geschrieben. Aus der Arbeitsnorm, Menschenrechtsperspektive sehr fragwürdig, aber trotzdem die richtige Entscheidung.
Du, wir haben in Deutschland keine Menschenrechtsprobleme, habe ich gehört.
Nein, noch nie gehabt.
Nein. Alles safe. Also für mich Menschenrechte, ich bin nicht deep. Ja, wenn ich Menschenrechte höre, dann rufe ich erstmal dich an und dann stelle ich ganz viele Fragen. Aber es klingt erstmal nach Compliance, es klingt nach Regelwerk, es klingt nach Audits. Wann hast du denn gemerkt, dass es irgendwie mehr ist? Oder merkst du, dass es irgendwie mehr ist?
Ich glaube, das können ganz viele Kolleginnen auch so beantworten. Für mich machen die Menschen echt den Unterschied. Also ich falle ja auch in diese Kategorie Weltenretter. Ideologisch verkappt, an den Idealen am Arbeiten. Und die Leute, die man hier in diesem Feld trifft, und ich glaube, unabhängig davon, ob die zu Menschenrechten arbeiten, zu Klima oder zu anderen Nachhaltigkeitsthemen, sind echte Überzeugungstäter. Und mit den Leuten zu tun zu haben und zu merken, was die auch in den Unternehmen schon umsetzen und für Ziele haben und manchmal auch hinter den Kulissen machen, was man von außen gar nicht so mitbekommt, das kann einen echt für das Thema begeistern. Ich habe damals auch angefangen beim Branchendialog Automobilindustrie, wo sich Autounternehmen zusammentun mit auch anderen Nicht-Business-Leuten, also auch mit NGOs und Gewerkschaften zu echt schwierigen Themen arbeiten. Und die haben die Arbeit angefangen, als es noch kein Gesetz gab. Und wenn du da über so Projekte, glaube ich, auch in das Thema reinwächst, die gar nicht so unbedingt nur mit Gesetzen zu tun haben, sondern mehr mit der Idee dahinter, warum wir das eigentlich alles machen wollen, dann findet man auch einen ganz anderen Zugang als nur Compliance.
Gib mir noch mal ein bisschen Hintergrund. Ich war beim UN Global Compact Netzwerk Deutschland, ja. Aber viele kennen den UN Global Compact eher vom Communication on Progress. Man muss einmal im Jahr sowas klicken vielleicht. Wir beide wissen, dass da krass viel dahinter steht. Gib mir mal ein bisschen Kontext zum Netzwerk, zu der Organisation. Und was du speziell machst, weil du hast ja da schon ein paar Formate, die jetzt ein bisschen above and beyond gehen.
Ja, der UN Global Compact weltweit ist eigentlich so das größte Zelt, was wir in Nachhaltigkeit haben. Das ist die weltweit größte Nachhaltigkeitsinitiative. Auch in Deutschland ist es die größte. Aber es ist bunter, als viele Leute von außen denken. Also beim UN Global Compact in Deutschland sind aktuell so knapp 1200 Mitglieder mit dabei. Aber da ist von DAX-Unternehmen bis KMUs echt alles vertreten. Das heißt, wir haben nicht nur die Großen oder nicht nur einen Sektor, sondern jeden Tag habe ich mit einer ganz, ganz bunten Mischung aus Unternehmen zu tun und auch Nicht-Unternehmen. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Leute aus dem öffentlichen Sektor, NGOs oder Verbände, die sich auch beim UN Global Compact Netzwerk Deutschland engagieren. Und mit der bunten Masse setzen wir uns dann auch in unseren Formaten auseinander. Und was ich konkret mache, das ist so eine Frage, die mir meine Oma auch immer stellt. Die sagt dann immer, warum bist du denn nicht einfach Arzt oder Anwalt? Was machst du da den ganzen Tag? Neben sehr vielen Mails schreiben, habe ich mit Formaten zu tun, wo ich Unternehmen helfe, einfach mehr zu lernen und vor allem sich auch einfach auszutauschen und zu reden. Es gibt so viel Bedürfnis, sich mit KollegInnen dazu auszutauschen, ob das denen auch so schwerfällt, was die eigentlich gerade machen, woran die sitzen. Und deswegen koordiniere ich Programme wie den Business and Human Rights Accelerator mit. Das ist ein Trainingsprogramm. Wir haben Peer-Learning-Formate, die von KollegInnen vor meiner Zeit gegründet wurden und teilweise schon 13 Jahre laufen, wo die gleichen Leute zusammensitzen und zu ihren Problemen reden und versuchen, Lösungen zu finden. Aber auch alles Mögliche von Konferenzen, Webinaren oder Publikationen. Also nicht nur die Leute, mit denen ich zu tun habe, sind bunt gemischt, sondern auch was das UN Global Compact Netzwerk Deutschland macht und anbietet, ist eine echt bunte Mischung, je nachdem, wo man gerade auch beim Thema ist.
Und das ist, glaube ich, das, was viele unterschätzen. Die sind Mitglieder in dieser Organisation und denken an ein Transparenzelement und wissen gar nicht, was für Format. Also das möchte ich an dieser Stelle ein bisschen Werbeblock. Es ist eine gemeinnützige, das darf man an dieser Stelle machen, aber da steckt echt Power dahinter, ja. Und das ist auch das, was wir heute uns angucken wollen. Ihr habt ein bisschen was gemacht. Ihr habt 254 BAFA-Reports ausgewertet. Das gab's so noch nie. Und erzähl mir mal, was ihr da gemacht habt.
Ja, also ich glaube, alle Leute, die mit Menschenrechtenunternehmen zu tun haben, kennen LKSG-Berichte, also Lieferketten-Sorgfaltspflichtenberichte, die man bei BAFA einreichen muss. Und haben sich an diesem Fragebogen schon mal abgemüht. Und viele von diesen Berichten sind bis jetzt einfach nur im Netz rumgewabert oder lagen beim BAFA in diversen Schubladen, wobei die Kolleginnen, die natürlich auch analysieren, viel Arbeit dazu machen. Aber so in der Öffentlichkeit gab es bis jetzt noch gar nicht so viel Informationen, die wir jetzt aus diesen Berichten gezogen haben. Das ist aber ein total ungehobener Schatz, der da bis jetzt einfach auf den Unternehmenswebsites lag. Da sind super viele wichtige Infos, die Unternehmen gesammelt und jetzt zum ersten Mal so systematisch disclosed haben. Und deswegen haben wir uns mit einem externen Researcher zusammengetan. Shoutout an der Stelle an Chris Beyer, mit dem wir dieses Projekt umgesetzt haben und haben, genau wie du gesagt hast, uns 313 Berichte von 254 Unternehmen aus den Jahren 2023, 2024 zusammengesammelt und einfach mal alle analysiert.
Mit der Hand. Ihr habt hin Zettel, Stift, Ärmel hochgekrempelt, so wie ich dich kenne.
Mit so einer kleinen Strichliste.
Ja.
Dankenswerterweise haben wir die neuen wunderschönen Techniken und Möglichkeiten von KI mit ausgeschöpft. Also RAG-System, Retrieval Augmented System dafür verwendet, diese Texte auszuwerten. Und ich glaube, die Besonderheit ist, dass wir dabei nicht nur diese Multiple-Choice-Optionen durchgegangen sind, die es ja beim Fragebogen auch so ein bisschen gibt, wo du einfach Sachen anklickst, sondern wir sind echt in den Text reingegangen. Das heißt, wir konnten uns auf einer großen Basis angucken, nicht nur, was steht in den Texten grob drin, sondern was machen Unternehmen wirklich. Und das ist, glaube ich, eine echte Besonderheit. Das gab es bis jetzt noch nicht und das ist eigentlich für alle ein neuer Schatz an Wissen. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für alle anderen, die zu dem Thema arbeiten. Weil wir jetzt zum ersten Mal bei Unternehmen sehen, was macht denn das Gesetz? Was machen die? Was machen sie vielleicht auch noch nicht? Wo haben sie Schwierigkeiten? Wo gibt es Lücken? Und wo gibt es aber auch schon Good Practices, an denen man sich vielleicht orientieren kann?
Das Besondere ist ja wirklich, man kann diese Reports gar nicht mehr hochladen. Heißt, das ist jetzt ein Datenschatz, den es vielleicht so nie wieder geben wird, oder?
Ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Also auch bei zukünftigen Berichtsformaten sehe ich nicht, wie wir so eine Vergleichbarkeit bekommen. Dadurch, dass dieser Fragebogen ja immer gleich aufgebaut ist und die immer die gleichen Begriffe auch drin haben, fällt es so einer KI natürlich auch viel leichter, sich diese LKSG-Berichte ranzuziehen, als in vielen anderen Formaten. Und nur um mal eine kurze Idee zu geben von der Größe, mit der wir hier zu tun haben. Das sind ein bisschen über 42.000 Datenpunkte. wir haben insgesamt in diesen 254 Berichten, die wir jetzt im Sample drin haben, haben wir 166 Indikatoren uns angeguckt. Also 141 Menschenrechtspraktiken. Ich werfe jetzt so ein bisschen mit Zahlen, falls du es noch nicht gemerkt hast. Und 25 Wirkungsmetriken. Das heißt, wir können uns wirklich für alle unterschiedlichen Aspekte bis ins granuläre Detail angucken, was für Praktiken Unternehmen berichten und dann anschauen, welche Unternehmen, welche Sektoren machen was und machen was nicht.
Und bevor wir tiefer in die Daten reingehen und vor allem Erkenntnisse, das ist ja das, was mich am meisten interessiert, ist das öffentlich zugänglich?
Ja. Du hast es ja schon erwähnt, gemeinnütziger Verein, man darf für uns Werbung machen. Wenn wir was veröffentlichen, dann versuchen wir das für alle zugänglich zu machen. Diese Daten, die 42.000 Datenpunkte, alle Berichte werden öffentlich verfügbar sein. Den Service, den wir unseren Mitgliedern vorbehalten, ist, dass unsere Mitglieder auch eine Analyse von ihrem individuellen Bericht anfragen können. Da müssen wir schon ein bisschen den Vorteil der Mitgliedschaft irgendwo erhalten. Also alle Mitglieder des UN Global Compact, die einen öffentlichen LKSG-Bericht haben, können sich bei uns melden und einmal eine Analyse anfragen, wie stehe ich eigentlich da, gerade im Vergleich zu meinem Sektor, zu meinen Peers.
Ich will nicht mehr gerade, wenn dieser Podcast live geht und deine Inbox ist voll.
Nein, Alex, das unterschätzt du, das ist doch nicht meine Inbox.
Achso, Verzeihung. Eure Inbox.
Ja, genau. Sonst würde ich doch nicht so klar Werbung machen. Das ist die info@globalcompact.de Webbox. Ich schicke jetzt schon Schokolade an die KollegInnen, die das dann auswerten dürfen.
Das würde ich auch. Ich glaube, ich schicke da auch gleich mal was hin. Lass uns mal in die Daten eintauchen. Gab es irgendwas, was du erwartet hast und was dich auch überrascht hat? Weil du müsstest ja jede Geschichte schon mal gehört haben. Ne? An den Roundtables, in dem Peer Learning, was auch immer, in den Acceleratoren. Gab es da irgendwas, wo du sagst, wow, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet?
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht fange ich mal mit dem an, was ich so ein bisschen erwartet habe. Und ich glaube, was viele KollegInnen, die sich auch in dem Thema auskennen, in den Daten wiederfinden werden. Also wir sehen so ein bisschen, dass die Muster, von denen man erwartet, dass die Unternehmen das auch schon machen, auch da sind. Also alles, was jetzt so Governance angeht, Zuständigkeiten, Policies schreiben, Prozesse aufbauen, eine erste Risikoanalyse, da sind Unternehmen echt schon weit. Es gibt andere Bereiche wie Abhilfe schaffen, also wenn jetzt wirklich schon was schiefgelaufen ist, was mache ich dann? Oder Wirkungsmessen, wo Unternehmen noch in den Anfängen sind. Und das spiegelt eigentlich genau das, was ich auch aus meinen Gesprächen mit Unternehmen mitbekomme. Wo ich trotzdem dann noch überrascht war, ist, wie weit verbreitet das ist, was ich dachte, was die Unternehmen schon können. Den großen Vorteil, den wir mit dieser Studie haben, ist, dass wir wirklich ein Vorher-Nachher machen können. Wir haben ja dieses Gesetz, das LKSG überhaupt erst bekommen, weil es eine Studie gab, die sich angeguckt hat, was Unternehmen zu Menschenrechten machen. Und die Antwort damals war so, naja, so 13-17% hatten damals, als es noch freiwillig war, erste Systeme rund um Menschenrechte aufgebaut. Und wir können jetzt sagen, dass auf Basis unserer Daten das jetzt 97-98% haben. Und das ist echt eine Steigerung, die ich in dem Ausmaß nicht erwartet hätte.
Und sag mal, aber vieles ist ja jetzt aufgetaucht und die Zahlen sind ja absurd hoch. Was hat dich denn überrascht?
Was mich überrascht hat, ist, dass Unternehmen ja offensichtlich sehr viel Geld und Zeit und Arbeit da rein investieren, diese Systeme erstmal aufzubauen, dass sich aber nur ganz, ganz wenige anschauen, ob was sie da jetzt investiert haben, wirklich richtig wirklich funktioniert und ob sie dieses Geld richtig ausgeben. Also ich kann mal ein paar Beispiele nennen, die das, glaube ich, ganz gut veranschaulichen. 99% führen Trainings durch. Alex, du und ich, wir kennen es noch aus unserer Zeit, als wir auch uns durch so Arbeitsschutzsachen durchklicken durften. Wie muss ich meinen Tisch ausrichten? Kennen alle. Gibt es auch als Menschenrechtsäquivalent, was dann alle Mitarbeitenden machen müssen. Und ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Aber nur 2% gucken sich an, ob sich durch das Training auch wirklich was im Verhalten ändert. Das heißt, ganz viele erfassen dann irgendwie, wie viele Trainings habe ich gemacht, aber schauen gar nicht, ob, wenn ich jetzt meine Mitarbeitenden dazu bringe, sich dieses Training anzugucken, ich investiere Geld, das aufzubauen, ob das dann auch wirklich was verändert. Und das ist schade.
Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen. Ne? Viele haben Nachhaltigkeitsmanagement. Was zu trainieren, ist verständlicher als zu sagen, lass mal Impact Measurement machen. Dann holt man sich jemand rein. Das ist ein anderes Big Budget. Ich verstehe es irgendwie, aber 2% ist natürlich übersichtlich. Gab es denn noch irgendwelche anderen Überraschungen?
Ja, ich höre von Unternehmen, dass da tatsächlich auch Betriebsräte eine Rolle spielen, weil das dann auch wieder so ein Thema wird, ob du dann messen darfst, wie sich Mitarbeitende verhalten. Ne? Da kommen auch wieder deutsche Regularien mit ins Spiel. Und natürlich, also Wirkungsmessung ist deswegen noch so wenig verbreitet, weil es ein echt schwieriges Thema ist. Das will ich gar nicht kleinreden. Ich verstehe jedes Unternehmen, das davor Respekt hat. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen schwierig zu sagen, ich fange erstmal an, was zu machen, ohne zu wissen, ob das jetzt überhaupt gut ist. Man will ja trotzdem, wenn man jetzt gerade dabei ist, Systeme neu aufzusetzen, wie es im Rahmen des LKSG ja auch passiert ist, genau dann wissen, wie mache ich das denn am besten.
Aber gab es noch irgendwas, was dich überrascht hat?
Ehrlich gesagt, nicht so sehr.
Okay.
Das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber ganz viel von dem ist einfach jetzt nur eine Bestätigung von anekdotischem Wissen, was ExpertInnen, glaube ich, auch schon haben, was Unternehmen können und was sie nicht können. Was mich wirklich, wie gesagt, überrascht hat, ist dieses, dass Unternehmen noch weniger, als ich vielleicht dachte, schauen, ob ihre Systeme echt funktionieren oder nur ins Leere laufen.
Ja. Und da wirklich auf die Learnings zu gucken, was bedeutet das denn für Unternehmen, die jetzt noch in der Umsetzung sind?
Das bedeutet eigentlich, dass sie jetzt anfangen sollten, mal zu schauen, was sie da eigentlich alles auf der Liste stehen haben. Ich glaube, es war in dem ersten Schritt total verständlich, auch im ersten Chaos des LKSG, dass alle erstmal rumgerannt sind und versucht haben, die Minimumstandards zu erfüllen. Also erstmal zu gucken, ne, habe ich einen Beschwerdemechanismus? Sitzt da jemand, der oder die Menschenrechtsbeauftragte heißt? Aber ich glaube, jetzt, gerade wo wir uns so ein bisschen in der Phase befinden zwischen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, zu dem ich jetzt auch nicht mehr berichten muss, und Vorbereitung auf was jetzt an europäischer Regulatorik kommt, einmal durchatmen, gucken, was habe ich denn eigentlich? Und dann im nächsten Schritt schauen, was brauche ich, beziehungsweise was kann ich denn von den Systemen, die ich jetzt aktuell schon habe, verbessern, damit sie vielleicht auch besser funktionieren, als sie das bis jetzt getan haben.
Und aber das, was wir jetzt hier hören, ist, gilt das für alle gleich oder gab es Cluster? Ich will jetzt keinen Unternehmensnamen nennen und es gibt bestimmt eine positiv wie eine Gossip-Negativliste, aber gibt es so Branchen oder Unternehmenstypen, die sich besonders vor oder negativ hervorgetan haben?
Ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben nämlich zwei Faktoren, die es bei uns ein bisschen verfälschen und ein ganz großer sind Tochterunternehmen.
Hm.
Das LKSG ist ja auch da in einer Hinsicht tatsächlich berechtigt als Bürokratiemonster bezeichnet, dadurch, dass Unternehmen für jedes Tochterunternehmen einen eigenen Bericht einreichen müssen. Die sind dann aber natürlich in vielen Punkten trotzdem total ähnlich und schneiden deswegen sehr ähnlich ab. Deswegen haben wir zwei Sektoren, wo einfach jeweils ein Unternehmen so viele Tochterberichte auch hochgeladen hat, dass die komplette Statistik verzerren. Und die sind beide auch noch ganz oben mit dabei. Und das sind Transport und Logistik und Telekommunikation. Das heißt, das sind absolut Vorreiter, aber in Teilen auch einfach, weil ein Unternehmen mit sehr vielen Töchtern das in den beiden Bereichen echt hochzieht. Ansonsten, Chemie schneidet richtig gut ab. Technik und Hardware ist wirklich gut unterwegs. Und vielleicht, um doch noch was Überraschendes nachzureichen, ganz unten, was die Sektoren angeht, sind ironischerweise die Sozialdienste.
Echt?
Ja.
Ups.
Ja, allerdings in guter Gesellschaft vom Finanzsektor und Bergbau, die vielleicht ein bisschen mehr zu erwarten waren am unteren Ende des Spektrums. Aber wenn man sich jetzt so das ganz oben, ganz unten anschaut, ich würde aber eher sagen, dass es ein ganz breites Mittelfeld gibt.
Mhm.
Natürlich hast du immer mehr Sektoren, die vielleicht auch schon mehr Druck von außen bekommen haben, vielleicht den einen oder anderen Skandal auch schon mal hatten, die dann immer sich auch schon mehr Mühe geben mussten. Aber über alle Branchen hinweg haben wir eigentlich sehr ähnliche Findings und Trends.
Und man könnte ja schon fast ein bisschen in die Politikberatung gehen, ohne jetzt irgendeine Meinung einzunehmen, aber funktioniert so eine Reporting-Pflicht als Steuerungselement? Also das ist ja unabhängig, ob das jetzt, was der Inhalt ist, aber hat dieses Steuerungstool der Regierung, der EU funktioniert?
Also was es auf jeden Fall geschaffen hat, ist echt viel Informationen, die uns und den Unternehmen jetzt echt viel bringen können. Also ich hatte ja schon mal gesagt, was wir hier gemacht haben, sind nicht nur für Unternehmen super spannend, sondern auch für Ministerien, für NGOs und Verbände, weil wir jetzt zum ersten Mal wirklich Wissen haben über mehrere Unternehmen hinweg, was funktioniert und was nicht funktioniert. Steuerungsinstrument, bisschen schwer zu sagen, weil wir in Deutschland ja auch eine Behörde haben, die sich diese Berichte durchliest. Ich glaube, wenn man diese Berichte einfach nur ins Universum rausschickt und auf der Unternehmenswebsite steht und weiß, dass vielleicht nur so jemand wie ich sich die mal durchliest, dann hat man auch weniger Druck dahinter, was zu machen, als wenn man weiß, dass es eine staatliche Behörde gibt. Das heißt, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu trennen, was kommt jetzt durch diese staatliche Überwachung mit dazu, was ist wirklich die Berichterstattung. In jedem Fall haben wir aber einen unglaublichen Informationsgewinn, den wir durch diese Berichte bekommen. Der lässt sich nicht leugnen.
Ja, und es ist wirklich, also was ja auch von anderen Standards ein Unterschied ist, dass es so einheitlich ist. Jeder musste den gleichen, ne, die gleiche Checkbox, ja, nein, vielleicht, grün, blau, lila, beantworten. Nein, nicht das Spektrum, aber da merkt man, dass ich nicht im Thema so richtig drin bin. Ja, aber das macht es ja wirklich spannend. Ja, deshalb finde ich es so spannend, und deshalb war ja auch der Grund, dass wir telefonieren oder hier die Aufnahme machen, weil es einfach so was einmalig Vergleichbares ist und das über alle hinweg. Und das ist ein riesen Sample. Das ist ja unglaublich.
Vor allem kannst du endlich mal nach links und rechts gucken. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Arbeit auch so hast, aber häufig ist die erste Frage, die ich bekomme, was machen denn die anderen? Taucht das bei dir auch auf?
Immer.
Immer, oder?
Immer, ja.
Und jetzt kannst du mal wirklich nach links und rechts gucken. Und seien wir mal ehrlich, alle Kolleginnen, die gerade zur Nachhaltigkeit arbeiten, haben jetzt nicht Zeit unbedingt rumliegen. Also keiner von den Kolleginnen geht jetzt hin und liest sich wirklich 20 Berichte von anderen Unternehmen durch. Aber durch so eine Auswertung, wie wir es jetzt gemacht haben, kann man halt wirklich hingehen und schauen, machen die jetzt wirklich mehr? Machen die weniger? Können die schon was, was ich nicht kann? Und das lässt sich, zumindest meiner Erfahrung nach, dann auch immer viel leichter beim Management verurteilen. Wenn du da dann hingehst und nicht sagst, ich brauche Geld, weil ich gerne was machen würde, sondern ich brauche Geld, denn 80% der anderen Leute in unserem Sektor machen das auch schon, lässt sich häufig auch viel leichter begründen.
Ich kichere in meinem Kopf gerade so ein bisschen, weil ich war gestern auf einer Konferenz und da sagt jemand, ja, ich habe von denen den Nachhaltigkeitsbericht genommen. Ach, wenn du meinen liest, da findest du ein paar Sätze wieder. Es wäre eigentlich jetzt spannend, mal in euren Daten zu gucken, wer von wem abgeschrieben hat und dann anhand des Veröffentlichungsdatums zu gucken. Das wäre schon spannend.
Ja, wir haben ja tatsächlich 59 Unternehmen, die beide Jahre vorliegen haben. Also wir haben uns ja 23 und 24 angeguckt. Das heißt, wir haben 59 Unternehmen, bei denen wir auch schauen können, so ein bisschen, was hat sich zwischen den Jahren verändert. Ich muss jetzt wieder enttäuschen, die Antwort ist nicht so viel. Also die meisten Unternehmen schreiben den Bericht und dann gehen sie ein bisschen rein. Wir haben leider keine drastischen Unterschiede jetzt gefunden, aber abschauen werden sie definitiv.
Und es ist ja ein legitimes Tool, wenn noch jemand was Gutes macht, natürlich. Und meistens ist es ja so, dass wir untereinander uns, du weißt ja selber, ne, ihr facilitatet ja sogar, ich sag mal, einen aktiven Austausch. Aber das passiert ja. Ne? Und wenn man bestimmte Sachen einfach, jemand findet einen guten Weg, einen Sachstand zu beschreiben, warum nicht?
Ja, vor allem sollte ich auch dazu sagen, also wir versuchen natürlich mit diesen Dateninformationen nicht nur in Lücken reinzustoßen und zu sagen, was noch alles fehlt. Ich habe ja erwähnt, dass wir 166 Indikatoren uns angeguckt haben. Wir haben für alle 166 auch Good Practice Beispiele. Also jeder, der interessiert daran ist, sich ein bisschen Inspiration zu suchen, rauszufinden, was andere machen oder vielleicht einen Bereich hat, wo es bei Ihnen gerade besonders fehlt, kann sich da einmal reinklicken, findet dann auch Zitate aus den LKSG-Berichten, warum wir jetzt finden, dass das genau eine Good Practice ist und kann sich daran auch orientieren.
Also doch ein bisschen bei den anderen gucken. Finde ich gut. Nee, aber das ist ja genau das, was hilft, damit man oft, ne, wie oft stand ich vor meinen Reports und dann dachte ich, ey, wie haben die anderen? Und dann doch nochmal in die 5, 6 anderen Dinge reingeguckt, wo ich immer mal reingeguckt habe. Ja. Lass uns noch mal einen Schritt weiter gucken, weil LKSG ist ja eins. CSDDD ist eine andere Hausnummer. Und ich würde die gerne mal gegenüberstellen. Was passiert denn jetzt, wenn das eine, ich will nicht sagen passé ist, aber durch das andere ja vielleicht sanft ergänzt oder abgelöst wird? Was ist der Unterschied?
Ja, auf dem Weg dahin haben wir erstmal noch mal ein bisschen politische Verwerfungen, glaube ich, vor uns. Ja, also diese Gesetzgebungsprozesse sind ja leider nicht immer so einfach. Wir haben aber noch einiges an Zeit. Also bis die CSDDD in Deutschland wirklich in Kraft tritt, haben wir noch Zeit. Das wird dann im Sommer 2029 voraussichtlich der Fall sein. Das heißt, LKSG gilt auch noch mal eine Weile. Wir empfehlen trotzdem echt allen schon, jetzt mal einen Blick auf die CSDDD zu werfen und sich vorzubereiten. Denn früher ist immer besser. Die großen Unterschiede sind einerseits so ein bisschen, wer betroffen ist. Also das LKSG gilt ja für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden. Bei der CSDDD sind das dann mehr als 5.000 Mitarbeitende und 1,5 Milliarden. Das heißt, ein paar Unternehmen, die jetzt gerade noch müssen, müssen dann wahrscheinlich nicht mehr. Der größte Unterschied liegt aber eigentlich darin, dass das LKSG einen ganz großen Fokus hat auf die direkten Zulieferer. Also natürlich muss man auch bei sich selbst vor der Tür kehren, man muss auch im eigenen Geschäftsbereich ein bisschen gucken. Aber es gibt eine ganz klare Abstufung im LKSG zwischen direkte Zulieferer, indirekte Zulieferer, also sozusagen der Rest der Lieferkette, Tier N, was da alles mit dranhängt. Und das ist eine Unterscheidung, die die CSDDD nicht macht. Das LKSG redet, wie der Name schon sagt, von einer Lieferkette. Bei der CSDDD ist es eine Wertschöpfungskette. Das heißt, wir haben keinen Fokus nur auf die direkten Zulieferer, sondern die gesamte Lieferkette ist relevant und sogar Teile auch von Downstream. Also man muss sich sogar auch angucken, wie werden denn eigentlich meine Produkte gelagert, nachdem sie bei mir die Fabrik verlassen haben. Und das ist eine fundamentale Veränderung. Da sehen wir auch wirklich eine ganz, ganz große Lücke zwischen dem, was deutsche Unternehmen gerade machen und was wahrscheinlich auf sie zukommt.
Aber jetzt mal aus deiner Einschätzung, weil ich habe das Gefühl und ich versuche das gerade zu validieren, aber durch die veränderte Scope der CSRD sind viele offiziell freigeschrieben, aber durch ihre Lieferbeziehung, durch ihre Kunden, durch die Banken, durch die Versicherungen, das ist dann nicht, ich muss das ja machen zu, sag mal, aber wenn du einen Kredit haben willst, wenn du mein Lieferant sein möchtest, musst du mir doch was liefern. Also es ist ja ein indirekter Druck, es ist vielleicht, und dann kommt dann doch wieder ein anderer Fragebogen. Also was, bewegen wir uns da im Menschenrechtsthema auch wieder hin? Das ist wieder individuell, also weg vom standardisierten BAFA-Report von oben nach unten hin zu Zusatzfragebogen?
Zum gewissen Grad ja, aber das ist ehrlich gesagt auch ganz viel, was ich noch ein bisschen einruckeln muss. Also ich glaube, die Investorenfragen werden auf jeden Fall weiterkommen. Da muss sich jeder drauf einstellen. Und die gehen auch über Regulatorik hinaus, in wozu sie Fragen stellen. Das kennen die KollegInnen, glaube ich, auch schon. Dann ist es zwar nicht im Gesetz, aber der Investor fragt und plötzlich muss man trotzdem das machen. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist bei den Fragebögen, die man dann bekommt. In der CSDDD und CSRD gibt es nämlich auch nochmal Regelungen dazu, was jetzt gefragt werden darf von Zulieferern. Bisschen ein komplexes Thema. Wer sich da einlesen möchte, kann ich nur die Guidance von unseren KollegInnen von Frank Bold empfehlen. Das sind auch echte JuristInnen im Gegensatz zu mir, weil es da tatsächlich angeblich neue Schutzmechanismen auch gibt, wozu jetzt gefragt werden darf oder was nicht. Dass zum Beispiel öffentlich verfügbare Informationen jetzt nicht noch einfach mal über so eine Flutwelle von Fragebögen eingeholt werden sollen. Aber das geht ehrlich gesagt in eine Richtung von dem, was wir jetzt in Deutschland auch schon in der Umsetzung sehen. Niemand sollte seinen Zulieferern einfach mal standardmäßig allen den gleichen Fragebogen schicken. Es ergibt weder für dich als Unternehmen Sinn, noch für deine Zulieferer. Es ergibt dann Sinn, wenn du dir rausgesucht hast, wo habe ich Probleme? Und dann fragst du die auch wirklich nach konkret den Problemen. Wir geben uns jetzt Mühe, dass wir auf europäischer Ebene auch ein bisschen versuchen, unser Wissen weiterzugeben, aus den Fehlern vom LKSG teilweise auch zu lernen, wo es am Anfang wirklich eine Flut von Fragebögen gab, damit die anderen Länder, die jetzt vielleicht zum ersten Mal Regulatorik in dem Bereich umsetzen, nicht die gleichen Wachstumsschmerzen hatten wie wir am Anfang.
Aber verlieren wir nicht auch damit was? Ich höre nichts Gutes über den BAFA-Fragebogen. So, ja? Muss man ein bisschen Reality-Check machen. Das war ja auch wirklich anspruchsvoll. Aber es ist natürlich auch eine Reflexionsfläche, es ist ein Transparenztool. Es soll ja auch was bewirken. Wenn wir uns doch bei der CSDDD davon wegbewegen, da verlieren wir doch einiges, oder?
Es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Perspektive an. Also ich glaube, die meisten Leute, die den schreiben müssen, trauen ihm nicht immer hinterher, aber zum gewissen Grad auf jeden Fall. Also in der CSDDD direkt muss man ja gar nicht berichten. Das wird ja so ein bisschen ergänzend über die CSRD abgedeckt. Auch wieder ein bisschen geschuldigt einer etwas unglücklichen politischen Willensfindung, die wir da auf europäischer Ebene hatten, dass es eben nicht in so einem holistischen Gesamtgesetz auf uns zukam, sondern so ein bisschen aufgeteilt in Stückwerk in CSRD, CSDDD, EUDR. Ich könnte jetzt noch weiter mit Abkürzungen mich werfen, aber du und die Hörerinnen wissen sicher, was ich meine. Und unter CSRD müssen Unternehmen ja auch weiterhin berichten. Aber das Problem ist, dass die Berichte, die wir da rausbekommen, viel weniger strukturell aufgeteilt sind. Also der BAFA-Fragebogen ist in vielen Teilen nicht hübsch, aber er folgt immer der gleichen Logik. Und CSRD-Berichte sind ja häufig einfach in Jahresberichte von Unternehmen integriert. Du merkst häufig, dass die dann auch gar nicht unbedingt den Risikokategorien zum Beispiel folgen aus dem Gesetz, sondern dann die interne Unternehmenssprache verwenden, was ja auch Sinn ergeben kann. Aber deswegen haben wir halt auch weniger Vergleichbarkeit über die Texte hinweg. Es ist viel, viel schwerer, die auszuwerten. Und dadurch kann man dann eben auch weniger gut vergleichen, was da dann alles drin steht. Mal ganz abgesehen davon, dass sie in vielen Punkten auch einfach weniger konkret sind als das LKSG und einer anderen Logik folgen. Eine Double Materiality Analysis ist keine menschenrechtliche Risikoanalyse. Es gibt definitiv Schnittstellen, die können sich gegenseitig auch helfen, aber es sind andere Ansätze. Das heißt, das zukünftige Berichtsformat CSRD ersetzt zwar den LKSG-Bericht, ist aber nicht in allen Punkten äquivalent.
Kann man ja nur hoffen, dass es dann vielleicht, und ich weiß, du hast gerade gesagt, bitte nicht jeden mit dem gleichen Fragebogen, aber vielleicht, dass es so Cluster gibt, dass Branchen sich zusammentun, dass vielleicht ähnliche Supply Chains da unterwegs sind und nicht. Also ich erinnere mich noch an meine Zeit, wie oft ich irgendwelche wahllosen, nochmal einen Fragebogen, nochmal und nochmal Nuance und bitte aus der linken Perspektive und dann nochmal von vorne, von unten, also das ist ja wirklich manchmal verrückt gewesen. Also ich bin dann zur Geschäftsleitung gegangen und gesagt, können wir mal ganz kurz alles stoppen? Wir schreiben jetzt bitte nach drei, vier Standards Reports und dann sagen wir den Leuten, pass auf, hier bedient euch bitte aus den Standards erstmal. Wenn ihr dann noch zusätzlich Fragen habt, aber nicht alles hier individuell beantworten, gut, das ist jetzt auch ein paar Monde her, aber das hat schon wirklich, wirklich geholfen, ja. Ich würde gerne nochmal auf zwei Gruppen gucken. Es gibt ja eine Gruppe, die hat damit noch nie was gemacht, ja. Mhm. Und es gibt natürlich die Gruppe, die jetzt einfach, die sind diese 254 Unternehmen, ja. Du bist schon LKSG ready. Wie viel Neues kommt denn auf dich zu, wenn du jetzt eher auf CSDDD guckst?
Also ich hätte gesagt, von dem, was wir sehen, wenn wir es jetzt mal verallgemeinern, über alle Bereiche hinweg, haben wir so vier große Baustellen. Eine Baustelle habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Unter dem LKSG gucken wir echt stark auf die direkten Zulieferer. Also um es mal kurz zu veranschaulichen, viele Unternehmen machen ja eine Risikoanalyse, wo sie einfach erstmal schauen, wo könnte ich denn Probleme haben. Und in unserem aktuellen Sample gucken nur 43%, ob sie bei indirekten Zulieferern Probleme haben. Also schauen da nach Risiken. das wird unter CS-Typen die total anders sein. Und ich glaube, jeder, der damit zu tun hat, auch die UmweltkollegInnen, die mit ihren Scope-3-Erfassungen dran sitzen, wissen, sobald man es nicht mehr mit den direkten Zulieferern zu tun hat, wird es viel schwerer, an Informationen zu kommen, an Kontakte zu kommen, da einen Hebel aufzubauen. Das heißt, wenn wir wissen, wir müssen da in Zukunft viel tiefer rein, dann wissen wir eigentlich auch, wir müssen früh anfangen, damit wir uns in diesem bisschen schwierigen Kontext überhaupt erstmal zurechtfinden können. Zweite Baustelle, Einbindung von Rechteinhabenden. Stakeholder Engagement ist so ein typisch denglischer Begriff, der immer in der Nachhaltigkeitsbubble rumwabert. Der ist auch im LKSG in Teilen schon vorausgesetzt. Aber da ist die CS-Triple-D einfach deutlich expliziter. Dass es in Elemente wie eine Risikoanalyse oder eine Abhilfe auf jeden Fall die Personen, die betroffen sind, eingebunden werden müssen. Ist ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen logisch. Also wenn ich rausfinden möchte, ob du ein Problem hast, dass ich dich dann frage, ob du es hast und nicht einfach sage, ich glaube, du hast das Problem, ergibt ja irgendwo auch Sinn. Gleichzeitig auch da wieder, wenn wir auf die Risikoanalyse gucken, da fragen aktuell nur 47% die Betroffenen, ob sie das auch so sehen mit den Risiken. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel nennen, das ich leider anonymisieren muss. Aber ich kenne ein Unternehmen, das in Indien einen direkten Zulieferer hatte und die hatten da einiges an Arbeitsunfällen. Und das wollten sie als Thema angehen, haben sie als Risiko identifiziert, soweit so richtig. Und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir schicken denen einfach mal richtig gute deutsche Arbeitsschutzkleidung. So richtig Stahlkappe, Warnweste und dann geben wir ihnen noch ein Training und erzählen ihnen, wie sie das anziehen sollen. Bevor sie das gemacht haben, sind sie zum Glück einmal runtergefahren und haben einen Workshop gemacht mit den Leuten, die in dieser Fabrik wirklich gearbeitet haben. Und haben sie gefragt, was ist denn los bei euch? Wo drückt der Schuh? Wo seht ihr denn das Risiko? Und dann haben sie rausgefunden, die haben schon Arbeitsschutzkleidung. Die ganze Fabrik war einfach nur so warm, weil die keine Klimaanlage hatten, dass sie die nicht angezogen haben. Und die Arbeitsunfälle sind alle in den letzten 2 Stunden fast immer der Schicht passiert. Weil diese Firma den Leuten zu wenig gezahlt hat. Deswegen haben die alle morgens noch eine Schicht in einem anderen Job geschoben, waren dann abends so müde, dass halt viel leichter Fehler passiert sind. Das heißt, das Problem war nicht, es fehlt an Kleidung und Wissen, sondern die Fabrik ist zu heiß und wir kriegen nicht genug Lohn, sondern müssen noch woanders arbeiten. Das hätte das Unternehmen aber nie rausgefunden, wenn die nicht einfach mal hingefahren wären, um zu fragen.
Es ist lustig. Ich habe gerade mit meinem letzten Podcast-Gast genau über das geredet. Einfach mal hinfahren. Ja, es ist so einfach manchmal hinfahren.
Einmal mal anklopfen.
Hallo. Gut, man muss dazu sagen, ich habe auch schon selber Audits gemacht. Die Show ist natürlich auch glänzend, die da passiert. Ja, das macht mir ja selber auch. Wie oft habe ich schon Unternehmen durch mein Unternehmen geführt und wir haben den Schrott so ein bisschen zur Seite geräumt, ja. Aber genau das, ne? Was ist da eigentlich wirklich? Was sind die Wirkungsmechanismen? Und es sind ja auch ganz oft andere Stakeholder, es sind ja dritte Parteien, Auditsysteme, NGOs vor Ort. Na, es gibt ja systematischen, und ich habe das gehört, also ich glaube, was war das, die meisten Fälle, die bekannt werden, werden durch Externe reingeschoben. Es ist ein Rieseninstrument. Nutzen.
Ja, genau. Wenn ich in meiner Baustellenliste noch ein bisschen weitergehen soll, Wirkungsmessungen habe ich jetzt schon rauf und runter gebetet. Aber wenn man Systeme aufbaut, von Anfang an versuchen mitzudenken, wie finde ich raus, funktionieren die? Und wenn es nur ist, dass ich mir ein Ziel setze, wann ich was umgesetzt haben möchte und wie viel Geld ich dafür ausgeben will. Das ist ja auch intern meistens dann relevanten gefordert. Und selbst das sehen wir nicht bei allen Unternehmen. Und der letzte Punkt ist echt unbeliebt, echt schwierig, aber echt wichtig, und zwar Einkaufspraktiken. Da gehen wir so ein bisschen dahin, wo es weh tut, also sich wirklich anzugucken, wie kaufe ich was, wofür gebe ich Geld aus. Das ist in Artikel 10 Absatz 2 CS-Typen-D explizit gefordert, im LKSG noch nicht so abgedeckt. Und da sehen wir auch echt eine Riesenlücke. Also im Schnitt setzen das so 14,5% der Unternehmen um. Was echt wenig ist. Und dazu gehören Sachen wie Anreize für Zulieferer zu setzen. Also einfach zum Beispiel zu sagen, wenn du was im Bereich Nachhaltigkeit machst, biete ich dir längere Vertragslaufzeiten an. Das machen aktuell 24%. Oder einfach mal zu gucken, dass wenn ich dem Zulieferer sage, ich brauche es jetzt doch nicht in 3 Monaten, sondern in 2 Wochen, ob das vielleicht Auswirkungen auf Überstunden vor Ort hat. Das machen aktuell weniger als 15%.
Krass. Also ich dachte, das mit den Einkaufspraktiken wäre schon lange, da bin ich jetzt überrascht. Ich dachte, das wäre schon durch.
Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie tief du reingehst. Ich glaube, ganz viele haben es in Verträgen drinstehen. Das machen 99%.
Ja, gut, klar.
Dass sie von ihren Zulieferern wollen, dass sie sich da an Sachen halten. Aber auch da wieder so ein bisschen, was steht auf dem Papier, was passiert dann on the ground? Es geht halt wirklich an den Geldbeutel ran. Also wenn ich dann da sitze und merke, ich müsste jetzt mehr Geld für was ausgeben aufgrund von Menschenrechten, dann komme ich wirklich in den Interessenskonflikte auch mit rein.
Und mal so die andere Seite, ne, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Mhm. Menschenrechte ist mir wichtig und all sowas, aber ich habe noch keinen Buffer, ich war noch nie. Was muss ich denn da machen?
Also erstmal würde ich die Personen auffordern, mehr Glücksspiel zu betreiben, denn das ist echt gut gegambelt. Also die Fristen für diese Berichte wurden teilweise echt spät verschoben und wenn man da noch gar nichts gemacht hat, hat man auf jeden Fall eine gute Portion Glück auch gehabt. Meiner Erfahrung nach, die meisten Unternehmen, die unter das Gesetz fallen, haben ein bisschen was gemacht und es liegt meistens eher in der Schublade. Aber wenn ich jetzt wirklich von vorne anfange, würde ich einfach erstmal anfangen mit, was habe ich? Weil ganz häufig muss man das Rad auch nicht neu erfinden. Man hat schon irgendeine Form von Risk Management im System. Man hat schon irgendeine Form von Compliance, auf der man aufbauen kann. Das heißt, erster Schritt, erstmal rausfinden, was mache ich schon und dann anfangen zu dokumentieren. Weil selbst wenn ich keinen Bericht schreibe, das BAFA kann sich jederzeit immer noch bei den Unternehmen melden und Fragen stellen. Das machen die Kolleginnen noch gerne. Und wenn die Frage nicht zur Zufriedenheit beantwortet ist, dann schreiben die auch gerne nochmal 2 oder 3 Briefe. Das heißt, selbst wenn ich keinen Bericht mehr formulieren muss, sollte ich trotzdem intern immer noch gut aufschreiben, was ich mache, damit, wenn das BAFA klopft, ich immer noch gut und schnell antworten kann.
Ich will nochmal ganz kurz so ein bisschen auf das Gesamtding von der Studie kommen. Was war für dich die größte Erkenntnis aus diesem 254 Reports?
Durch das LKSG hat sich was verändert. Also es gibt ja immer noch Diskussionen darum, ob Regulatorik sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, einen Smart Mix zu haben aus freiwilligen Sachen und gesetzlichen Verpflichtungen. Aber wir sehen eindeutig, dass wir einen Anstieg haben in was Unternehmen machen, von es ist freiwillig zu wir haben jetzt ein Gesetz. Und selbst das war, glaube ich, vorher nicht absolut belegt oder klar. Und das ist, glaube ich, eine super wichtige Erkenntnis, gerade zu einem Zeitpunkt, wo ganz viel auch in der Debatte sich darum bewegt, brauchen wir das überhaupt noch? Warum machen wir das? Es ist nicht immer leicht. Nicht jede Regulatorik ist dann auch immer gut formuliert. Aber wir sehen einfach, dass wir jetzt viel mehr in der Breite Unternehmen haben, die sich mit dem Thema beschäftigen und die anfangen, was dazu zu machen. Und das ist meine große, wichtige Erkenntnis.
Ich würde gerne in die Zukunft gucken. Ich habe erlebt, du machst ja arbeitest, also das war jetzt ja retrospektiv und so, ne? Also du bist deep gegangen. Ich würde jetzt gerne ein hypothetisches Szenario, dein Brain mal raus aus dem Global Compact rausziehen. Und diese Frage habe ich schon ein paar Leuten gestellt. Ich mag das immer gerne, in diesen Szenarien mal zu arbeiten, um dann auch so ein bisschen zu sehen, was würdest du machen, wenn du woanders bist? Ne? Wenn du jetzt, ne, du fährst am 1. Juli, am 1. August, machst noch ein bisschen Sommerurlaub. Fängst du nach dem Sommerurlaub, kommst du zurück, bist gut drauf, leicht gebräunt, fängst als Menschenrechtsbeauftragte bei einem riesengroßen Unternehmen an. Was wäre die erste Sache, die du offiziell machen würdest in diesem Unternehmen?
Also ich komme auf jeden Fall schon mal nicht gebräunt an. Also ich gehöre zu den Menschen, die nur rot werden, sich dann schälen und wieder weiß ankommen. Aber trotzdem erholt aus dem Sommerurlaub zurück, würde ich einfach das machen, was ich eben auch schon gesagt habe. Ich würde erstmal gucken, was ich schon habe. Und ich würde vor allem in den Schubladen der anderen Abteilung gucken. Denn häufig liegt da schon viel mehr, als man denkt und wird auch nicht immer so effektiv über alle Abteilungen hinweg auch schon geteilt. Das heißt erstmal Bestandsaufnahme, was gibt's schon und ganz viel auch zuhören einfach, was die KollegInnen sagen, wo auch der Schuhfleck ein bisschen drückt. Und dann würde ich auf eine Meeting-Tournee gehen. Denn Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn man sich KollegInnen in anderen Abteilungen sucht, die einem dabei helfen. Management, Einkauf, Betriebsrat, überall hingehen und versuchen, Mitstreiter zu finden. Denn im Alleingang kriegt man das nie hin. Egal, wie sehr man sich Mühe gibt, egal, wie viel Budget man bekommt. Man braucht Leute im Rest vom Unternehmen, die den Weg mit einem gehen. Das heißt, da versuchen Leute kennenzulernen und sich ein bisschen Unterstützung zu suchen. Und wenn ich noch eine bisschen frechere und sehr persönliche Antwort geben darf, die sich jetzt nicht auf den Global Compact bezieht, aber was ich machen würde, ist, ich würde das Tool abschaffen.
Welches?
Bis auf, eigentlich fast egal, bis auf das Media Screening, das ich mir vielleicht darüber noch hole, würde ich das Tool abschaffen. Und ich würde gnadenlos anfangen zu priorisieren, denn davor haben immer noch alle Angst. Es gibt viel zu viele Unternehmen, die immer noch versuchen, alle 60.000 Zulieferer zu analysieren und zu verstehen und darauf super viel Zeit verwenden. Ich würde in Warengruppen reingehen, gucken, wo kann ich kategorisieren und dann gnadenlos aussortieren, was ich nicht anschaue. Das erlaubt das Gesetz, das erlaubt das BAFA. Ich will viel mehr in die Tiefe gehen und da dann echt anfangen.
Ja, einfach das Tool abschalten, Leute. Stecker raus.
Ja. Vielleicht nicht von heute auf morgen.
Ja, aber das ist natürlich immer die Frage, ne? Und das ist, wie mutig kann man denn auch sein? Und da möchte ich auch nochmal hingucken, was würdest du heimlich machen? Gibt es irgendwas, wo du hintenrum sagst, du hättest so eine Hidden Agenda noch irgendwas?
Ja, eine Sache, die habe ich Kolleginnen auch schon empfohlen, meinem Unternehmen zu probieren. Die haben immer gesagt, sie trauen sich noch nicht. Vielleicht würde ich mich dann auch nicht trauen in der Situation, aber ich würde eine Beschwerde einreichen. Ich würde eine fiktive Beschwerde in meinem Beschwerdemechanismus einreichen und mal gucken, was mein Compliance-Team macht.
Wow.
Das Problem ist, die kriegen meistens nicht so viele Beschwerden. Das heißt, es würde sehr viel Panik geschoben werden wegen einer fiktiven Beschwerde. Das ist meistens die Begründung, warum man es nicht machen würde. Aber ich glaube, man findet ganz viel über die eigenen Prozesse raus, wenn man sie mal versucht zu erleben. Wie eine Person, der echt was passiert ist und dann schaut, wie werde ich behandelt. Weil wenn man dann merkt, ich kriege nach 2 Wochen eine automatisierte Mail, die dann schreibt, ja, sorry, wir brauchen noch 2 Monate, kriegt man plötzlich auch einen ganz anderen Einblick, was es bedeutet, am Receiving End von so einem Prozess zu sein. Und dann vielleicht im Geheimen würde ich auch so ein bisschen fragen, wo ist die Leiche begraben? Also alle Unternehmen haben irgendeine Form von Worst-Case-Szenario. Wenn ich Menschenrechtsbeauftragte bin, will ich wissen, was ist das Größte, was mir potenziell auf die Füße fallen kann. Haben wir irgendwelche vergangenen Verletzungen, die noch nicht im Bericht stehen? Sind wir in Krisengebieten aktiv? Haben wir irgendwas in autoritären Ländern? Und dann einfach wissen, selbst wenn es nicht im Bericht drinsteht, selbst wenn wir es nicht mit dem Management vielleicht immer so explizit teilen und in die PowerPoint mit reinpacken, was muss ich wissen, was wir noch nicht nach außen sagen?
Das kann ich dir aus Erfahrung sagen, das weißt du schneller, als du willst.
Wahrscheinlich.
Ich kann es dir versprechen. Deshalb gibt es auch so Peer-Learning-Gruppen, wo einfach Chat am Haus Regeln sind.
Ja.
Weil ab und zu mal, du kennst relativ schnell die Leichen in deiner Bude.
Ja.
Das ist manchmal ein innerlich zerrissenes Thema. Ich würde gerne den Podcast abschließen mit einer allerletzten Frage, die ich nicht dir vorher geschickt habe. Aber wo geht das Thema in den nächsten paar Jahren hin? Was ist in deiner Glaskugel, wo glaubst du, stehen wir in 3 bis 5 Jahren in dem Thema?
Ich glaube, ganz viel davon, wie sich jetzt entwickelt, hängt ab von den Entscheidungen, die jetzt auf europäischer Ebene getroffen werden. Weil wir jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit haben, wirklich potenziell ein Level Playing Field in allen Ländern zu schaffen und viel mehr dieses nach rechts und links schauen machen zu können. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in andere Länder rein. Wenn wir jetzt aber an einen Punkt kommen, dass sich das so rauskristallisiert, dass jedes Land aus dieser europäischen Gesetzgebung, die wir jetzt haben, so ein bisschen so ein eigenes Gemisch macht und Unternehmen einfach nur 27 unterschiedliche Anforderungen navigieren, daran entscheidet sich so ein bisschen, wie viel Zeit wir für Umsetzung haben. Denn ich glaube, ein ganz großes Problem mit Regulatorik ist, wenn wir uns in den Fragebögen verlieren. Wenn wir zu sehr Prozesse aufsetzen, wenn wir zu sehr am Papier arbeiten und nicht wirklich ins Doing kommen. Und das entscheidet sich jetzt in den nächsten Jahren, ob wir weiterhin Papiertiger bleiben, die Berichte schreiben oder wirklich an den Punkt kommen, dass wir anfangen, ein paar richtig coole Projekte umzusetzen, die Leute vor Ort wirklich helfen und auch helfen, Menschenrechtsverletzungen zu adressieren.
Krass. Ich bin einfach baff, was alles in diesem Kopf drin steckt. Und da möchte ich auch nochmal ein Disclaimer. Alle meine Gäste lächeln immer. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder einfach die Hoffnung nicht vorbei ist. Aber Sarah, vielen, vielen Dank. Danke, dass du auch diese 254 ausgewertet hast. Und ich habe gehört, du schickst das jedem persönlich zu, hast du ja gesagt.
Genau. Ich würde dann jetzt die E-Mail-Adresse der Kollegin nennen und die schickt das dann allen persönlich. Nein. Bitte wirklich mit Fragen jederzeit melden und vielleicht auch nochmal am Ende. Das hat natürlich nicht ich alleine gemacht. Ne? Hier steckt ein ganzes Team von Leuten dahinter, die dieses echt große Projekt gewuppt haben. Also schaut auch an meine Kollegin Helene Bendig und Chris Bayer, mit denen wir das zusammen gemacht haben. Ich mache jetzt weiter mit den Loop-Podoleien, mit denen wir angefangen haben. Ne?
Alles in Ordnung.
Und ganz, ganz großes Danke an dich, Alex, dass ich hierher kommen durfte, um das zu teilen. Du hast hier echt eine mega Plattform geschafft, um ein paar echt spannende News und vor allem coole Persönlichkeiten mit der großen Gruppe von Leuten zu teilen. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da jetzt Teil der Gruppe sein darf.
Ich glaube, wir sollten das hier abbinden, weil irgendwann glaubt uns keiner mehr.
Nee.
Wir meinen das alles ernst. Wir machen das Ding jetzt aus und reden genauso weiter. Sarah, vielen, 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 vielen Dank. Ich weiß, du wirst in der Menschenrechtsszene weiterhin einen massiven Impact haben. Demütig, vielen Dank, dass du das machst und dir einen sonnigen Nachmittag. Viel Spaß im Urlaub.
Dir auch, danke.